Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Am Abend des 2. Juni 1967 wird vor der Deutschen Oper in Berlin protestiert. Innen lauscht Mohammed Reza Pahlavi, der Schah von Persien, der Zauberflöte, zusammen mit dem Bundespräsidenten und Berlins Oberbürgermeister. Draußen prügeln Polizisten auf die Demonstrierenden ein. Einer, der Polizist Karl-Heinz Kurras, zieht seine Pistole und schießt.
Um 4.15 Uhr verbreitet der Allgemeine Studentenausschuss der Freien Universität die Nachricht vom Tod Benno Ohnesorgs. Auch der Tag danach steht unter keinem guten Stern. Der Konvoi des Schahs bricht um 10.20 Uhr vom Hilton Hotel aus in Richtung Flughafen auf. Nur wenige Minuten später startet in der im Bezirk Tempelhof gelegenen Dudenstraße ein führerloser PKW zu einer geisterhaft anmutenden Irrfahrt. Als erstes berichtet die Bild am Sonntag. Attentatsversuch in Berlin. Ferngesteuerter VW sollte Schah-Auto rammen.
Der 2. Juni 1967 gilt als Schlüsseldatum in der Geschichte der deutschen Studenten- und Protestbewegung. Bei uns geht es heute um den Tag danach, den 3. Juni 1967. Ein Tag, der voll ist von bis heute nicht gänzlich aufgeklärten Merkwürdigkeiten. Wolfgang Krauser ist Politikwissenschaftler und war selbst aktiv in der Studentenbewegung. Er hat zahlreiche Bücher über diese Zeit verfasst und gilt als der Chronist der 68er-Bewegung. In seinem Vortrag geht er der Frage nach, ob am 3. Juni 1967 tatsächlich ein Bombenattentat auf den Schah von Persien geplant war oder ob es nur darum ging, der Staatskolonne einen Schrecken einzujagen. Noch viel komplizierter wird es dann bei der Frage, wer eigentlich hinter diesem Attentatsversuch steckte. Krauser hat seinen Vortrag am 1. Juni 2017 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Der 2. Juni 1967 gilt als der vielleicht am besten erforschte Tag in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Jedenfalls glaubten die Zeithistoriker für längere Zeit hinweg zumindest bis zum Mai 2009 feststellen zu können, dass dem so sei. Bis dahin hatte ein bestimmtes Narrativ in Teilen des kollektiven Gedächtnisses eingebrannt eine Wirkung gezeigt. Es lautete, dass sich an diesem Tag der Beginn einer Bewegung manifestiert habe, die zu einer nachhaltigen Verwandlung der bundesdeutschen Gesellschaft geführt hätte. Dieses Narrativ setzte sich aus einzelnen Elementen zusammen, wie etwa der Polizeigewalt, der unzureichend verarbeitenden NS-Vergangenheit, einem repressiven Staat, der Notstandsgesetzgebung und dem Ausnahmezustand. Doch dieses Narrativ schien mit einem Mal in seinen Grundfesten erschüttert zu sein, als sich herausstellte, dass der Todesschütze von Benno Ohnesorg, der einzige Kriminalobermeister Karl-Heinz Kurras, für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet hatte. Sollte also hinter der in vielen Augen als mörderisch wahrgenommenen Tat in Wirklichkeit der SED-Staat gesteckt haben, dann würden die mit dem genannten Narrativ verbundenen Annahmen auf einen Schlag wohl Makulatur geworden sein. Und das schöne Bild von der kathartischen Fernwirkung dieses schrecklichen Tages wäre kaum noch etwas wert. Doch schon bald zeigte sich, dass es keinen Grund für eine solche Uminterpretation gab. Denn es stellte sich heraus, dass der Führungsoffizier des Westberliner Kriminalpolizisten über die Erschießung des unschuldigen Studenten durch einen ihrer eigenen Agenten alles andere als erbaut war. Er musste befürchten, dass dessen Geheimdiensttätigkeit auffliegen und für die DDR einen geradezu unermesslichen Schaden hätte verursachen können. Deshalb schaltete er das U-Boot im Westberliner Polizeiapparat auf der Stelle ab. Damit war zumindest die Vermutung, dass die Stasi hinter dem tödlichen Schuss auf den Studenten gesteckt haben könnte, vom Tisch. Doch ist damit auch das 2. Juni-Narrativ schon wieder in seinem alten Lot? Um das beantworten zu können, ist es von Bedeutung, sich einen anderen Tag als jenen historisch geworden genauer anzuschauen. Einen Tag, der bislang völlig im Schatten des als Schwarzer Freitag bezeichneten 2. Juni gestanden hat und in dessen Verlauf sich Dinge zugetragen haben, die geeignet sein könnten, die Perspektive auf das bundesdeutsche Schlüsselereignis nicht unerheblich verändern zu können. Denn der schier übermächtige Schatten, der nicht nur über dem Geschehen in West-Berlin, sondern auch über dem in allen anderen Städten lag, in denen der Monarch während seines Staatsbesuchs Station machte, hatte Furcht vor einem Schah-Attentat gelautet. Kein Zweifel, auch der Tag danach steht unter keinem guten Stern. Nachdem der als ziviler Greifer eingesetzte Kuras am Abend zuvor ohne Sorg gegen 20.30 Uhr aus kurzer Entfernung und von hinten erschossen hat, herrschten in den darauffolgenden Stunden unter Journalisten, Politikern und nicht wenigen der demonstrierenden Studenten ein großes Durcheinander. Ein Gerücht jagt das nächste. Zunächst hat es sogar geheißen, dass ein Polizist von einem der Demonstranten erstochen worden sei. Diese von der Polizei ursprünglich per Lautsprecherwagen verbreitete Falschmeldung erreicht kurz vor Mitternacht auch Rudi Dutschke. Dutschke, der sich am 2. Juni erstaunlicherweise nicht in West-Berlin aufgehalten hat. Die Galionsfigur des studentischen Protests war nämlich am Vormittag nach Hamburg geflogen, um dort auf dem Universitätsgelände an einem Schah-Happening teilzunehmen und eine Rede über den Vietnamkrieg und Che Guevara und dessen Guerillakampf zu halten. Auf dem Weg vom Flughafen Tempelhof zu seiner im Bezirk Wilmersdorf gelegenen Wohnung kommt auch ihm zu Ohren, wie er gleich in sein Tagebuch notiert, dass einer von uns, einer der brutalen Schläger der Polizei, durch einen Messerstich tödlich verletzt haben soll. Als der Schah, Pfarrer Dieber und die anderen Gäste dann ab 23.15 Uhr die Deutsche Oper verlassen, scheint sich die Lage etwas beruhigt zu haben. Lediglich am Kurfürstendamm findet sich eine kleine Menge Demonstrierender, die zunächst noch die Fahrbahn zu blockieren versuchen, dann aber kurz nach Mitternacht offenbar keinen Sinn mehr in weiteren Protesten sehen und sich peu à peu zurückziehen. Um sich ein Bild von der unübersichtlichen Lage zu machen, finden an diesem Abend zwei Diskussionen statt, die bis kurz nach Mitternacht dauern. Die eine in dem am Kurfürstendamm gelegenen SDS-Zentrum, in der auch die Forderung, dass es angesichts des polizeilichen Vorgehens nun an der Zeit sei, eine Polizeikaserne zu stürmen und sich auf diese Weise Waffen zur eigenen Verteidigung zu beschaffen, die Runde macht, die dann allerdings mit dem Argument zurückgewiesen wird, dass ein solcher Vorschlag nicht mit der im SDS praktizierten Politik in Einklang zu bringen sei, und die andere in dem in der Wielandstraße gelegenen republikanischen Club, wo ein Schüler mit einer von ihm in der Krummenstraße gemachten Beobachtung für Aufsehen sorgt. Dort sei ein Student, schildert er aufgeregt, nach einem Schuss zu Boden gestürzt und anschließend vom Polizeibeamten verprügelt worden. Doch kaum einer seiner Zuhörer, darunter der Rechtsanwalt Horst Mahler, will dem Bericht des 18-Jährigen so recht Glauben schenken. Um 1 Uhr wird vom Senat eine Erklärung des regierenden Bürgermeisters Heinrich Albers in Umlauf gebracht, mit der er sich kompromisslos hinter das Vorgehen der Polizei stellt. Einige Dutzend Demonstranten, unter ihnen auch Studenten, heißt es in der von seinem Pressesprecher Hans-Peter Herz verfassten, aber von Alberts per Telefon Wort für Wort autorisierten Stellungnahme, haben sich das traurige Verdienst erworben, nicht nur einen Gast der Bundesrepublik Deutschland beschimpft und beleidigt zu haben, sondern auf ihr Konto gehen auch ein Toter und zahlreiche Verletzte, Polizeibeamte und Demonstranten. Die Polizei, durch Raudis provoziert, war gezwungen, scharf vorzugehen und von ihren Schlagstöcken Gebrauch zu machen. Ich sage ausdrücklich und mit Nachdruck, dass ich das Verhalten der Polizei billige und dass ich mich durch eigenen Anschein davon überzeugt habe, dass sich die Polizei bis an die Grenzen des Zumutbaren zurückgehalten hat. Die abenteuerliche Verdrehung der Tatsachen mitsamt ihrer Täter-Opfer-Verkehrung wird zusammen mit dem Blankoscheck, den der regierende Bürgermeister, damit seinen aus dem Ruder gelaufenen Polizisten ausgestellt hat, das ohnehin vorhandene Misstrauen gegenüber der politischen Führung noch einmal praktisch und dramatisch steigern. Um 4.15 Uhr verbreitet der Allgemeine Studentenausschuss der Freien Universität schließlich die Nachricht vom Tod Benno Ohnesorgs. Der Student, der sich nach Aussage seiner Frau zum ersten Mal an einer Demonstration beteiligt habe, sei an den Folgen eines Schädelbasisbruchs gestorben, den während der Anti-Schah-Demonstration der Nähe der Deutschen Oper durch brutale Schläge zugefügt worden sei. Gegenüber der vom regierenden Bürgermeister abgegebenen Erklärung sei man sprachlos. Sie könne nur noch als zynisch bezeichnet werden. Zur selben Zeit wird die Todesnachricht telefonisch an eine ganze Reihe westdeutscher Universitäten weitergegeben. Ab 6 Uhr sind die ersten Flugblätter verfasst, die von Angehörigen der allgemeinen Studentenschaften und Mitgliedern verschiedener Hochschulgruppen wie dem SDS, dem SHB und dem LSD gedruckt und schon rechtzeitig zu den ersten Vorlesungen und Seminaren verteilt werden. In der Berliner Morgenpresse wird fast einhellig Front gegen die am Vortag demonstrierenden Studenten gemacht. Unter der Schlagzeile »Demonstrieren ja, randalieren nein« schreibt etwa die Bild-Zeitung auf ihrer Titelseite, dass ein junger Mann in Berlin gestorben sei, der das Opfer von Krawallen geworden sei, die politische Halbstarke inszeniert hätten. Und in einem Kommentar, der ebenfalls zum Axel Springer Verlag gehören BZ, heißt es gegen die Demonstranten gerichtet, das ist Terror. Eine Minderheit junger Menschen wolle Berlin in ein Rabaukennest verwandeln. Doch wer Terror produziere, der müsse noch Härte in Kauf nehmen. Der Name des zu Tode gekommenen Ohnesorg wird lediglich in einer Zeitung genannt, der zum selben Verlag zählenden Berliner Morgenpost. Als am selben Morgen, es handelt sich also immer noch um den 3. Juni, im Hilton Hotel ein Frühstück des Schahs mit dem regierenden Bürgermeister Albert stattfindet, kommt das Gespräch auch auf die Szenen und Vorgänge, die es in den Abendstunden zuvor, während die Gäste in der Deutschen Oper Mozarts Zauberflöte lauschten, in den nahegelegenen Straßen abgespielt haben. Ich fragte ihn, ob er von dem Toten gehört habe. Ja, das sollte mich aber nicht beeindrucken. Das geschehe im Iran jeden Tag. Das jedenfalls habe Alberts Jahre später, so der einstige FU-AStA-Vorsitzende Jürgen Treulieb, ihm geschildert. Sie müssen viel mehr erschießen, habe der Schah seine verbalen Aggressionen sogar noch gesteigert. Dann haben Sie hier Ruhe. Ab 10 Uhr versammeln sich die entweder durch Ereignis erleben über die Brutalität des Polizeieinsatzes schockierten oder von den Morgennachrichten alarmierten Studierenden zu einer Trauerveranstaltung vor dem Henry-Ford-Bau der Freien Universität. Was die Teilnehmer denken und vielleicht auch fühlen, versucht der AStA-Vorsitzende Hartmut Häusermann an diesem Morgen in einem RIAS-Interview mit den Worten auf den Punkt zu bringen: Wir sind deshalb so betroffen, weil hier ein Student, der gegen ein Gewaltregime demonstrierte, diese Demonstration mit seinem Leben hat bezahlen müssen. Als sich die Versammlung auflöst, um zum Schöneberger Rathaus zu ziehen, kommen sie nicht sonderlich weit. Denn bereits am Astamplatz werden sie von starken Einheiten der Polizei abgedrängt. Der Senat hat für den ganzen Tag des 3. Juni ein striktes Demonstrationsverbot erteilt. Der Konvoi des Schahs bricht um 10.20 Uhr vom Hilton Hotel aus in Richtung Flughafen auf. Nur wenige Minuten später, es soll 10.35 Uhr sein, startet in der im Bezirk Tempelhof gelegenen Dudenstraße ein führerloser Pkw zu einer geisterhaft anmutenden Irrfahrt. Der graue, etwas heruntergekommene Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen BLZ 328 setzt sich in Richtung des ganz in der Nähe gelegenen Flughafen Tempelhof in Bewegung. Er kommt aber nicht so weit, wie offenbar ursprünglich beabsichtigt. Denn an der Ecke Löwenhardtdamm dreht sich der Wagen zunächst einmal im Kreis, bevor er einen anderen in der Nähe parkenden Pkw rammt und zum Stehen kommt. Die Vorausabteilung des Schah-Konvois soll zu diesem Zeitpunkt die Stelle bereits passiert haben. Der Schah selbst, seine Gattin Farah Diba und deren Begleiter scheinen von dem Vorfall nichts bemerkt zu haben. Die alarmierende Nachricht von der abenteuerlichen Fahrt des Geistersautos trifft rasch im Schöneberger Rathaus ein. Polizeipräsident Erich Dünsing, der den gegen die Schargegner gerichteten Einsatz vor der Deutschen Oper am Abend zuvor mit den Worten angekündigt hatte, aus dem Gesocks heute noch eine Leberwurst machen zu wollen, wird beim regierenden Bürgermeister vorstellig und berichtet, dass es vor wenigen Augenblicken auf dem Flughafen Tempelhof ein offenbar seit längerem vorbereitetes Bombenattentat gegeben habe. Seinen Beamten sei es aber gelungen, den dafür vorgesehenen mit Sprengstoff gefüllten PKW zu stoppen und dessen Fahrer, einen Studenten, zu verhaften. Dem in dieser Situation anwesenden, erst seit 2 Tagen in seinem Amt als Chef der Senatskanzlei tätigen 39-jährigen Horst Graber kommt diese Nachricht jedoch ziemlich merkwürdig vor. Da er sie für unglaubwürdig hält und annimmt, dass sich die Polizei damit nur brüsten und von etwas ablenken wolle, schlägt er Alberts vor, sofort zum Platz der Luftbrücke zu fahren, um sich dort vor Ort selbst ein Bild von dem Geschehen zu machen. Bereits 10 Minuten später trifft Grabert an der besagten Stelle ein. Was er dort erlebt, schildert der Politiker, der 1972 Kanzleramtsminister unter Willy Brandt werden wird, detailliert in seinen 2003 erscheinenden Memoiren. An der Einfahrt zum Flughafen stand ein Volkswagen mit weit geöffneten Türen. Auf dem Rücksitz befanden sich einige Kisten mit aufgeklebten Schildern, die ihren Inhalt als Feuerwerkskörper deklarierten. Der begleitende Polizeioffizier warnte mich vorm Herantreten. Es handle sich um Sprengstoff, der jederzeit explodieren könne. Es waren weder Verbindungskabel noch eine Zündvorrichtung zu entdecken. Ich dachte, wenn einer eine Bombe durch die Stadt fährt, dann würde man die doch in den Kofferraum legen und nicht auf den Rücksitz, wo sie jedermann sieht. Ich ging zum Wagen, nahm eine Kiste heraus. Nichts geschah. Es waren Feuerwerkskörper. Ich nahm ein Exemplar an mich, fuhr sofort ins Rathaus zurück, stellte das Ding auf den Schreibtisch des regierenden Bürgermeisters und sagte, dass dies die Bombe des Herrn Polizeipräsidenten sei, der sich weitere Schritte vorbehielt, das Rathaus eiligen Schrittes verließ. Nachdem Dünsing damit das Feld mehr oder weniger widerstandslos geräumt hat, beraten Alberts und Grabert gemeinsam die angespannte und für den Senat im Allgemeinen wie den regierenden Bürgermeister im Besonderen brisante Situation. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass die nur wenige Stunden zuvor von Alberts abgegebene Erklärung relativiert und auf die noch ausstehenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen verwiesen werden solle. Und sollte es wegen des sich in der Nähe des Platzes der Luftbrücke zugetragenen Zwischenfalls Anfragen geben, dann habe der Pressesprecher den Auftrag mitzuteilen, dass dem Senat nichts über ein Attentat oder einen Bombenanschlag bekannt sei. Das entspricht nur sehr formal betrachtet der Wahrheit, verfolgt aber ganz offensichtlich das Ziel, jegliches weitergehende Gerücht über die Irrfahrt des Geisterautos bereits im Keim zu ersticken. Zur selben Zeit ist die um 11 Uhr begonnene Obduktion im Gange. Durchgeführt wird sie vom Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts der Freien Universität, Professor Walter Krauland, und dessen Stellvertreter. Mit dabei ist auch Rechtsanwalt Horst Mahler, der in der Vergangenheit bei politischen Verfahren bereits zahlreiche SDS-Mitglieder vertreten hat und dem zuvor von Christa Ohnesorg, der Witwe des Toten, die nötige Vollmacht erteilt worden ist. Von einer über dem Selektionstisch angebrachten Glaskuppel aus kann er das Vorgehen der Mediziner nicht nur optisch direkt verfolgen, sondern sich mit ihnen per Mikrofon und Lautsprecher auch akustisch austauschen. Bereits frühzeitig gerät, wie das Uwe Sekü in seinen beiden Monographien zur Geschichte des 2. Junis beschrieben hat, die Obduktion ins Stocken. Als Professor Krauland und sein Kollege entdecken, dass an Ohnesorgs Hinterkopf eine Stelle mit einem Hautlappen nur notdürftig verschlossen worden ist und sich darunter ein 4x6 cm großes Loch in der Schädeldecke befindet, werden sie misstrauisch und setzen sich mit dem die Obduktion beaufsichtigten Kriminalkommissar in Verbindung. Dieser ordnet an, dass ein Streifenwagen umgehend in das Moabiter Klinikum fährt, damit die Beamten dort die bei Operationen anfallenden Abfälle nach einem Schädelstück dieser Größe durchsuchen. Da sich die zuständige Stationsschwester jedoch weigert, dem nachzukommen, nehmen sie kurzerhand eine der Abfalltüten mit in den Obduktionsraum. Um die Durchsuchung kümmert sich nun der Institutsdirektor selbst. Doch aller Bemühungen zum Trotz findet Professor Krauland keinen Knochenrest, der für die genannte Lücke in Frage kommen würde. Gegen 12.30 Uhr verlässt Mahler vorzeitig den Saal und erklärt der Presse gegenüber, dass ohne Sorg erschossen worden sei. Diese Meldung wird in der von der ARD um 13.55 Uhr ausgestrahlten Sendung der Tagesschau erstmals als Nachricht verbreitet. Um 13.15 Uhr hat mit Wolfgang Sangmeister, der Leiter der Berliner Kriminalpolizei, ein ehemaliges Mitglied der NSDAP und der SA, der Presse gegenüber eine Erklärung zum Tod des Studenten Benno Ohnesorg abgegeben. Darin wird zunächst die Todesmeldung und die vom Schusswaffeneinsatz eines nicht namentlich genannten Kriminalbeamten in einer voneinander getrennten Form so dargestellt, als habe das eine mit dem anderen ursächlich nichts zu tun. Ich zitiere: Im Zusammenhang mit gegen Polizeibeamte gerichtete Gewalttätigkeiten und den ihnen geltenden polizeilichen Maßnahmen ist der Student Benno Ohnesorg verletzt in das städtische Krankenhaus Moabit eingeliefert worden und dort gestorben. Ebenfalls gegen 20.30 Uhr hat ein Kriminalbeamter etwa an der gleichen Stelle von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Er befand sich zu dem Zeitpunkt in äußerster Bedrängnis, als er bei der Durchführung einer vorläufigen Festnahme von Demonstranten lebensgefährlich verletzt worden war. Die Obduktion habe dann ergeben, dass der Tod des Studenten auf eine Schussverletzung zurückzuführen sei. Das Geschoss stamme aus der Dienstwaffe des Kriminalbeamten, der nur einen Warnschuss habe abgeben wollen. Die Kugel sei dann abgeprallt und dieser Querschläger habe schließlich den Studenten getroffen. Auf Nachfrage erklärt Sangmeister, dass er den Namen des betreffenden Kriminalbeamten nicht nennen wolle, weil sich dieser völlig korrekt verhalten habe. Auch aus Gründen der Fürsorge sehe man davon ab, diesen zusammen mit Dienstgrad und Alter bekannt zu geben. Die Springerpresse lässt sich die sensationsträchtige Geschichte mit dem PKW nicht entgehen. Als erstes berichtet die Bild am Sonntag, am 4. Juni auf ihrer Titelseite über den Zwischenfall. Die Überschrift lautet: Attentatsversuch in Berlin. Ferngesteuerter VW sollte Schar-Auto rammen. Der Volkswagen sei nichts anderes als eine Waffe auf Rädern gewesen. Das Attentat sei nur durch einen Fehler im Zeitmechanismus missglückt. Einen Tag später zieht die Bild-Zeitung, die zudem auf derselben Seite mit den beiden Meldungen aufzuwarten weiß, dass die Studenten damit drohen würden, künftig zurückschießen zu wollen und die Frau des getöteten Studenten ein Baby erwarten würden, noch nach und titelt: Mein Geisterauto sollte den Schar blamieren. Diese Äußerung stamme von dem Mann, einem 29 Jahre alten iranischen Ingenieur, der den Käfer entsprechend präpariert habe. Ich wollte, wird er weiter zitiert, mein Staatsoberhaupt lächerlich machen. Mit sichtlichem Stolz soll er sich vor allem wegen der mit seiner Aktion verbundenen technischen Leistung gebrüstet haben. Es war der reinste Computer unter der Motorhaube. Nicht ohne sich mit den Worten für das letztliche Versagen seiner Aktion zu entschuldigen, schiebt er hinterher: Bei den Proben hat es auch immer funktioniert. Als die Kolonne des Schahs erschien, war ich aber dann doch zu aufgeregt. Die politische Polizei, heißt es weiter, fahnte noch immer nach dem Attentäter. Der Lenker des Geisterautos wird schließlich von Beamten der Kriminalpolizei am Abend des 7. Juni gegen 19 Uhr in dem am Kurfürstendamm gelegenen Lokal Drugstore festgenommen. Er heißt Nader Alikai, ist 1937 in Teheran geboren und vorbestraft. Er lehnt es ab, Aussagen gegenüber der Polizei zu machen, wird anschließend einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Für Alikai selbst dürfte der polizeiliche Zugriff alles andere als eine Überraschung sein. denn er hatte sich nach seiner gescheiterten Aktion in der Nähe des Tempelhofer Flughafens noch am 3. Juni an ein Büro der Presseagentur Associated Press gewandt und den überraschten Journalisten erklärt, dass er für den Vorfall in der Dudenstraße als Initiator in Frage kommen würde und deshalb nur noch darauf warte, von der Polizei abgeholt zu werden. Die Berliner Polizei ist zu diesem Zeitpunkt jedoch schon längst von der Identität des Schah-Gegners informiert. Und nicht nur von seiner Identität, sondern sogar von dem gesamten Vorhaben, das sich dann kurz vor dem Abflug des Schahs zur letzten Station seines Staatsbesuchs in Berlin abgespielt hat. Denn einer von Ali Kais Arbeitskollegen hat die Polizei am Abend des 1. Juni von dessen Vorhaben bereits unterrichtet. Der Perser, der mit ihm zusammen bei der französischen Schutzmacht arbeite, erklärte er dem Beamten, habe ihm gegenüber die Absicht geäußert, in einem PKW, einem grauen VW Käfer, eine Fernsteuerung und ein Tonband einzubauen, um ihn mit Sirenengeheulen die Wagenkolonne des Schahs zu steuern. Der Hinweisgeber war sogar dazu in der Lage, mit der Buchstabengruppe BLZ den Anfang des amtlichen Kennzeichens anzugeben. Lediglich die Zahlengruppe war ihm da nicht mehr erinnerlich. Selbst den Abstellort des VW-Käfers konnte er genauestens angeben. Der liege in Kreuzberg in der Urbanstraße, vom Hermannplatz aus betrachtet auf der rechten Straßenseite hinter der ersten Querstraße. Ali Kai habe allerdings geäußert, dass er nicht vorhabe, ein Attentat auf den Schah zu verüben, sondern lediglich eine demonstrative, aufsehenerregende Aktion und Störung wegen seines Berlin-Besuchs. Aufgrund dieser als Zeugenaussage qualifizierten Äußerung war von dem entgegennehmenden Beamten ein Protokoll angefertigt worden und an eine diensthabende Stelle telefonisch weitergeleitet worden. Doch dieser bereits 2 Tage vor dem Zwischenfall in den Sicherheitsapparat eingespeisten Hinweis führte offenbar nicht zur Ergreifung irgendwelcher Sicherheitsmaßnahmen. Das musste umso erstaunlicher erscheinen, als sich während des 9-tägigen Staatsbesuchs des Schahs in der Bundesrepublik eine regelrechte Sicherheitshysterie ausgebreitet hatte. Und wer hätte angesichts des als seriös eingeschätzten Hinweisgebers, der seinen Personalausweis vorgezeigt hatte, mit Sicherheit davon ausgehen wollen, dass es sich bei der beschriebenen Tat nur um eine schrille Protestaktion und nicht doch um ein wirkliches Attentat hätte handeln können? Staatsbesuche von ausländischen Gästen stellten immer wieder eine besondere Herausforderung des Sicherheitsapparates dar. Der Schah schien allerdings nicht zu Unrecht hochgradig gefährdet zu sein. Denn in der Vergangenheit hatte es in seinem eigenen Land bereits eine ganze Serie von Attentaten und Attentatsversuchen auf ihn gegeben. Bei 2 davon, einem im Februar 1949 verübten, bei dem ihm der Attentäter mit einer Pistole schwere Verletzungen im Gesicht zugefügt hatte, und einem anderen im April 1965, als er von einem seiner eigenen Wachsoldaten angegriffen worden war, war er nur knapp dem Tode entkommen. Und noch am 19. Mai 1967, also nur 8 Tage vor Beginn seines Deutschlandbesuches, war sein Wagen im Iran von einer 40 Mann starken Kommandoeinheit überfallen worden. Auch dieses Mal hatte er Glück, denn er saß überhaupt nicht in dem Fahrzeug drin. Da es in der Bundesrepublik mindestens 2000 oppositionelle Exil-Iraner gegeben haben soll, die die Politik des in ihrem Lande mit absoluter Machtbefugnis ausgestatteten Herrschers ablehnten, schienen Störungen und Zwischenfälle bis hin zu Mordanschlägen nicht auszuschließen zu sein. Um die Sicherheit jenes Potentaten zu garantieren, den der britische und der US-amerikanische Geheimdienst 1953 erst durch einen Putsch gegen den demokratisch legitimierten Ministerpräsidenten Mohammed Mossadegh an die Macht gebracht hatten, waren von der Bundesregierung in Zusammenarbeit der durch die einzelnen Reisestationen betroffenen jeweiligen Landesregierungen alle nur erdenklichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Am 8. Mai 1967 hatten deshalb Vertreter des Bundesinnenministeriums, des Auswärtigen Amtes und verschiedener Länderregierungen bei einer zentralen Planungsbesprechung in Bonn die Sicherheitslage für so ernst angesehen, dass er für die Dauer des Schahbesuchs die höchste Sicherheitsstufe, nämlich Sicherheitsstufe 1, festgelegt hatten. Die Notwendigkeit dieser Vorkehrung schien sich zu bestätigen, als eine Woche später auf einem Postamt in Frankfurt 3 Paketbomben aufgegeben wurden, die an folgende Adressen gerichtet waren. Den Mitbegründer des iranischen Geheimdienstes SAVAK, General Hassan Alavikia in Köln, den Leiter der persischen Fluggesellschaft in Frankfurt, Azizi, und an das Auswärtige Amt in Bonn. Doch keines der 3 Pakete, die zwar nur die Größe einer Zigarettenschachtel, aber die Wirkung einer Handgranate besaßen, explodierte. Die Empfänger waren zuvor durch den SAVAK gewarnt worden und hatten die Post ungeöffnet Beamten des Bundeskriminalamtes übergeben. Doch welchen Sinn hätte es eigentlich machen sollen, einen eigenen General, den Chef der Fluglinie des eigenen Landes, zu töten oder zumindest schwer zu verletzen? Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe beschuldigte den seit dem 16. Mai in Untersuchungshaft befindlichen iranischen Studenten und im Archiv der Süddeutschen Zeitung angestellten Seyed Siyarazavi, einer international verbreiteten iranischen Geheimorganisation, von Schah-Gegnern anzugehören, die den unmittelbar bevorstehenden Staatsbesuch durch Sprengstoffanschläge hätte verhindern oder aber zumindest massiv stören wollen. Als es im Mai 1968 vor dem 3. politischen Strafsenat des BGH in Karlsruhe zum Prozess gegen den 34-jährigen Verdächtigen kam, stellte sich heraus, dass der Geheimdienst des Schah-Regimes die Sprengstoffanschläge offenbar selbst inszeniert hatte, um damit den Verdacht auf die in der Bundesrepublik lebenden Iraner, die der Regierung ihres eigenen Landes kritisch oder oppositionell gegenüberstanden, zu lenken und sie nachhaltig in Misskredit zu bringen. Als Razavi am 16. Mai 1968 lediglich wegen unerlaubten Besitzes von Sprengstoff zu einer Gefängnisstrafe von 9 Monaten verurteilt und wegen Anrechnung seiner Untersuchungshaft umgehend auf freien Fuß gesetzt wurde, erwähnte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung immerhin, dass es eine Reihe von Anhaltspunkten gebe, die dafür sprechen, dass die versuchten Anschläge im Auftrag des SAVAK unternommen worden wären. Diese Auflösung war natürlich vor Beginn des Schah-Besuchs nicht bekannt. Dafür aber sorgte die Meldung von den 3 im letzten Moment abgewendeten Sprengstoffanschlägen in der Öffentlichkeit für eine weitere nachhaltige Verunsicherung. Bei den Stationen, die der Schah seit dem 27. Mai während seines Staatsbesuchs zurücklegte, zeigte sich ein ums andere Mal, wie hypernervös die Behörden waren. Als etwa eine Limousine zum Hotel Petersberg hochfuhr, wurden die Wachmannschaften stutzig und stoppten kurzerhand den Wagen, weil er mit einem größeren Karton beladen war. Die Fracht wurde wegen des Verdachts auf Sprengstoff, Gift und andere gefährliche Dinge intensiv untersucht. Doch es stellte sich heraus, dass sich bei dem Inhalt um nichts anderes als eine Kollektion von Hütchen handelte, um die Farah Diba gebeten hatte. Besonders hart traf es aus dem Iran stammende und in bundesdeutschen Kliniken arbeitende Ärzte und Krankenschwestern. Sie wurden von Beamten vorsorglich aus Operationssälen und Krankenzimmern herausgeholt. Ordnungsverfügung, die man ihnen in die Hand drückte, zwang sie dazu, ihre jeweilige Stadt 4 Tage lang nicht mehr verlassen zu dürfen und sich zur Kontrolle 2-mal täglich auf dem nächsten Polizeirevier einzufinden. Bevor der Sonderzug des Schahs aus dem Ruhrgebiet losfahren konnte, war von der Bundesbahn ein sogenannter Testzug eingesetzt worden, um der Rolle eines Minensuchhundes möglicherweise auf den Gleisen befindliche Sprengkörper auszumachen und auf diese Weise zu befürchtende, so wörtlich, Schienenattentate zu verhindern. Auch für den Polizeieinsatz in der von der Presse häufig als Frontstadt des Freien Westens bezeichneten Stadthälfte der einstigen Reichshauptstadt war von der Führung der Schutzpolizei für den 2. Juni ebenfalls die Sicherheitsstufe 1 angeordnet worden. In dem am 25. Mai herausgegebenen Einsatzbefehl Nummer 1 hatte es geheißen, dass mit Störversuchen von Schah-Gegnern zu rechnen sei. Aus diesem Grunde sollten auch im Rücken der Demonstranten agierende Zivilbeamte eingesetzt werden. Ohne Sorgs Todesschütze Kuras gehörte genau zu einer solchen Truppe. Diese Anordnung war dann am 31. Mai durch einen Einsatzbefehl Nummer 2 weiter verschärft worden. Darin hatte es geheißen, dass eine Gruppe von Iranern gebe, die 10 bis 20 Personen umfasse, mit Gewehren, Pistolen und Messern bewaffnet sei und vor der Deutschen Oper ein Attentat auf den Schah verüben wolle. Der Einsatzbefehl endete mit den Worten: Allein die Sicherheit der kaiserlichen Gäste ist Auftrag und Ziel aller polizeilichen Maßnahmen. Das war ganz unmissverständlich und ließ bereits das Schlimmste befürchten. Zu den vielen Merkwürdigkeiten, die sich dann am Abend des 2. Juni abspielten, gehörte zweifelsohne auch das Geschehen in der Klinik, die endlich bereit war, den schwerstverletzten Studenten aufzunehmen. Zunächst war der Krankenwagen von der am Kurfürstendamm gelegenen Achillesklinik mit dem Argument abgewiesen worden, dass sie überfüllt sei. Dann von der Universitätsklinik Westend, weil dort kein Chirurg mehr zur Verfügung stehe, der die nötige Operation durchführen könne. Und als der Wagen mit ohne Sorg endlich im städtischen Krankenhaus Moabit eintraf, war der Niedergeschossene mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verstorben. Denn weder die Krankenschwester noch eine ebenfalls im hinteren Teil mitfahrende verletzte Demonstrantin hatten zu diesem Zeitpunkt noch seinen Puls fühlen können. Zu ihrer Überraschung stellte sich heraus, dass man in der Klinik offenbar keinen x-beliebigen Studenten als Opfer erwartet hatte, sondern wenn überhaupt, dann wohl niemand anders als den Schah von Persien. Die diensthabende Oberschwester auf der Intensivstation des Moabiter Krankenhauses erklärte 2012 einem Spiegelreporter gegenüber, dass seinerzeit umfangreiche Vorbereitungen für den Fall getroffen worden seien, wenn dem Monarchen etwas zugestoßen wäre. Wir hatten alles freigehalten. Sogar Blutkonserven mit seiner Blutgruppe standen bereit. Doch anstelle des Schahs kam dann ohne Sorg. Ihre Ausführungen erweckten ganz den Anschein, als hätte man durchaus mit der Möglichkeit eines auf den hohen Staatsgast verübten Attentats gerechnet. Doch wer hat eine solche Gefahr für gegeben angesehen und für diesen Notfall die entsprechenden Anordnungen erteilt? Noch etwas anderes, kaum weniger Irritierendes, kam hinzu. Der diensthabende Arzt in der Notaufnahme war ein Iraner namens Homayoun Tajadot. Der 1935 in Teheran geborene Mediziner hatte seit 1962 als Assistenzarzt an der chirurgischen Abteilung des Moabiter Krankenhauses gearbeitet. Er war der Sohn des Schah-Vertrauten Mostafa Tajadot. Dieser war der Begründer der Barghazani-Bank, die 1957 allein in Teheran über 102 Filialen verfügte und in verschiedenen Provinzen 140 Filialen besaß, zu denen noch zwei weitere Filialen in Hamburg und in London dazukamen. Der Bankier war eng mit dem Schah befreundet und galt seinerzeit als einer der reichsten Männer des Iran. Sein Sohn war es nun, der den Totenschein unterzeichnet hatte, obwohl er gar nicht jener Mediziner war, der ohne Sorgs Tod festgestellt hatte. Denn dies war mit Oberarzt Dr. Paulisch ein ganz anderer. Er hatte den tödlich Verletzten ohne Sorg in einem der oberen Stockwerke zusammen mit einem unbekannten Kollegen operiert oder eher wohl an ihm herumoperiert. Auf dem Totenschein war als Todesursache vermerkt Schädelverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung. Das konnte unmöglich stimmen. Selbst ein Laie hätte vermutlich erkennen können, dass ohne Sorg nicht an einem Schlag auf seinen Hinterkopf gestorben war. Es war zweifelsohne eine Schussverletzung. Doch genau an jener Stelle, an der das Projektil eingetreten war, hatte man ein Stück von der Größe einer Streichholzschachtel aus dem Schädel entfernt, um offenbar ganz gezielt einen falschen Eindruck von der tatsächlichen Todesursache zu erzeugen. Und das dadurch entstandene Loch mit einem Hautlappen nur notdürftig geflickt. Warum aber hatte der iranische Arzt einen offenkundig gefälschten Totenschein unterzeichnet? Als er 2012 im Zuge der Spiegelrecherchen dazu befragt wurde, soll er trotzig geantwortet haben: Ich habe das unterschrieben und fertig. Ob es Homayoun Tajadot im Nachhinein peinlich gewesen ist, darauf angesprochen zu werden, oder ob er doch wohl eher etwas zu verbergen hatte, ist schwer zu beurteilen. Wie eng seine Verbindung zum Herrscher auf dem Faun-Thron gewesen sein muss, war allein schon daraus hervorgegangen, dass er eingeladen worden war, um am Morgen des 3. Juni am Frühstück mit dem Schah im Hilton Hotel teilzunehmen. Dazu war es dann in Anbetracht der am Tag zuvor ausgebrochenen Turbulenzen freilich nicht gekommen. Unter jenen, die sich als Eingeweihte der Studentenbewegung verstanden, existierte über Jahre hinweg das Gerücht, dass damals ein Attentat auf den Potentaten vom Frauenthron geplant gewesen sei, zu dem es dann aber aus unerkannten Gründen nicht gekommen wäre. Dieser Gedanke war schon deshalb nicht ganz absurd, weil zu den Protesten am 2. Juni Handzettel verteilt worden waren, die einem Steckbrief ähnelten, mit dem allerdings nicht zum Eingreifen des Staates, sondern eher zu einer Form der Lynchjustiz hätte aufgerufen werden können. Unter dem Porträt des Monarchen hatte es geheißen: Gesucht wird Schah Mohammed Reza Pahlavi wegen Mord und Folterung an dem Journalisten Karimpur Shirazi, an dem Außenminister Hossein Fatemi, an dem Justizminister Lotfi nach vorherigen Ausreißen der Augen, an 71 oppositionellen Offizieren, an Hunderten von Kommunisten, an ziviler Bevölkerung und Journalisten. Dann folgte eine, wie es wörtlich hieß, Beschreibung des Täters. Circa 1,70 Meter groß, ovale Gesichtsform, trägt Panzerweste unter dem Hemd, darüber Orden, besondere Kennzeichen, Kaiserkrone, goldenes Telefon, 5000 Mann Leibwache, ist ausschließlich aus silbernem Geschirr, reist in Begleitung eines Giftprüfers. Er wurde zuletzt gesehen in Begleitung des Bundespräsidenten Heinrich Lübke. Wir weisen darauf hin, dass Personen, die dem Täter Asyl gewähren, sich der Beihilfe zu den genannten Verbrechen schuldig machen. Wir bitten die Bevölkerung, alle Aktionen, die zur Unschädlichmachung des Täters führen, tatkräftig zu unterstützen. Unterschrieben war das Ganze von einer ominösen internationalen Befreiungsfront, die angeblich ihren Sitz in Wien hatte. Das war vielleicht nichts anderes als eine Satire. Andererseits aber hörte es sich ganz nach einem Aufruf zu einem Attentat an. Verfasst hatte den Steckbrief nicht irgendwer, sondern der Germanistikstudent Peter Schneider, der zwar kein SDS-Mitglied war, aber ebenfalls zu den Aktivisten der Studentenbewegung zählte und sich schon bald einen Namen als Autor machen sollte. Es brauchte nicht weniger als 44 Jahre, bis einer derjenigen, die über derartige Attentatspläne offenbar Näheres wusste, bereit war, sich auch dazu zu äußern. Die Wortmeldung stammte von Bahman Niromand, dem Mitbegründer der oppositionellen CISMU, der im Exil tätigen Konföderation iranischer Studentennationalunion und einem der entschiedensten Gegner des Schah-Regimes. Er hatte im Februar ein aufsehenerregendes Buch publiziert, das punktgenau am Vorabend des Schah-Besuchs im Auditorium Maximum der Freien Universität vorgestellt worden war. Sein Rowohlt-Aktuellband trug den Titel »Persien, Modell eines Entwicklungslandes« oder »Die Diktatur der freien Welt«. Das Nachwort hatte Hans-Magnus Enzensberger verfasst. Und Niromand, von dem man in einer anderen autobiografischen Schrift bereits früher erfahren durfte, dass er im März 1968 zusammen mit Rudi Dutschke eine in einem Koffer versteckte Bombe in einem Flugzeug von West-Berlin nach Frankfurt transportiert hatte, mit dem ein Sendemast des AFN in Saarbrücken in die Luft hätte gesprengt werden sollen, bestätigte nun in seinen 2011 erschienenen Erinnerungen, dass am 2. Juni 1967 tatsächlich ein Attentat auf den Schah von Persien geplant gewesen sei. Der Monarch hätte, so heißt es darin, durch ein ferngesteuertes, mit Sprengstoff beladenes Gefährt auf der Fahrt zum Charlottenburger Schloss umgebracht werden sollen. Der Plan war ausgeklügelt, schreibt er. Es konnte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Konstruiert habe die mobile Bombe ein hochbegabter Iraner. Und dieser Mann war niemand anders als Nader Ali Khai, der Konstrukteur jenes VW-Käfers, den dieser am Morgen des 3. Juni, wie bereits beschrieben, auf seine Geisterfahrt in Richtung Schah-Konvoi geschickt hatte. Doch Niromand behauptete, er sei absolut gegen einen solchen Anschlag gewesen. Das Vorhaben, den Schah in die Luft zu jagen, wäre schließlich von ihm, seinen Freunden von der CISNU und Rudi Dutschke, dem unbestrittenen Wortführer der studentischen Opposition, gemeinsam abgeblasen worden. Wenn sie jedoch die Autorität hatten, so ist zu fragen, ein derartig spektakuläres und in seinen Folgen kaum kalkulierbares Unterfangen abzusagen, hätten sie damit dem Attentäter ja nicht nur bekannt, sondern vermutlich auch in irgendeiner Weise in dessen Planung eingebunden gewesen sein müssen? Zur Frage, warum aus dem ursprünglich geplanten Mordanschlag nichts geworden war, hatte Peter Schneider bereits in seiner 2008 erschienenen Autobiografie Rebellion und Wahn zwei Punkte angeführt. Einerseits habe man befürchtet, wie er zuvor von Niromant erfahren hatte, mit einem solchen Gewaltakt im Iran einen Militärputsch auszulösen, und andererseits die hierzulande gerade in der Entwicklung befindliche Studentenbewegung in die Illegalität zu treiben. Die Absage dürfte jedoch nicht als eine grundsätzliche Ablehnung eines derartigen Gewaltaktes missverstehen zu sein. Denn sie basierte wohl auf einem eher taktischen Kalkül. Das geht jedenfalls ganz unmissverständlich aus mehreren Wortmeldungen Dutschkes hervor, die dieser 1968, zwei davon erstaunlicherweise nur wenige Monate nach dem auf ihn selbst verübten Attentat, verfasst hatte. So schrieb er in dem im Mai 1968 in der Taschenbuchreihe Rowohlt aktuell erschienenen Bestseller Rebellion der Studenten oder die neue Opposition, dass sich die Frage der Gewalt und des Attentats im Zusammenhang mit dem Schah-Besuch am 2. Juni auf dringliche Weise gestellt hätte. Ein solcher Gewaltakt, etwa in Zusammenarbeit mit den persischen Kampforganisationen im Untergrund, sei zu diesem Zeitpunkt aber nicht denkbar gewesen. Ich zitiere: Der Tyrannenmord ist zwar die seit Jahrhunderten geübte Form des Widerstands des Volkes gegen eine unmenschliche Herrschaft einer Clique. Im Zeitalter der organisierten Repression und des koordinierten Imperialismus ist aber ein Attentat nur richtig und sinnvoll, wenn es zum direkten Ausgangspunkt der sozialen Revolution, des direkten militärischen Kampfes gegen das Regime wird. Zitat Ende. Und genau das sei zu diesem Zeitpunkt nicht der Fall gewesen. Deshalb habe er im Juni 1967 jegliches Attentat als nichts anderes gesehen als ein in letzter Konsequenz konterrevolutionäres Unternehmen. Und in dem im September 1968 veröffentlichten Vorwort zu einer Voltaire-Flugschrift mit dem Titel Briefe an Rudi D., in der eine Sammlung von an ihn nach dem von dem rechtsradikalen Josef Bachmann verübten Mordanschlag gerichteten Briefen abgedruckt worden war, bedauerte er die Tatsache, dass ein Gewaltherrscher wie der Schah von Persien seinen Besuch in der Bundesrepublik völlig unbeschadet hätte überstehen können. Wir kämpfen in den Metropolen nicht gegen einzelne Charaktermasken dadurch, dass wir sie erschießen. Es wäre meiner Meinung nach konterrevolutionär. Das System wird sich sicherlich so etwas mal wünschen, um uns härter für Jahre vollständig niederschlagen zu können. Dass allerdings die revolutionären Kräfte der Metropolen die einzigartige Chance der Erschießung des persischen Herrschers, als er uns und andere besuchte, nicht ausnutzten, ist ein Zeichen für die Niveaulosigkeit unseres bisherigen Kampfes. Ein ganzes Volk hätte sich nicht nur gefreut, sondern der revolutionäre Kampf gegen Armee und Führungsklicken hätten sich wesentlich verschärft. So sehr Dutschke einerseits Attentate und Formen individuellen Terrors abzulehnen schien, so sehr insistierte er andererseits darauf, dass der Tyrannenmord in einem derartigen Fall nicht nur abstrakt zu den Handlungsoptionen hätte gezählt, sondern wohl auch hätte ausgeführt werden sollen. Für diese ziemlich kompromisslos anmutende Haltung gibt es einen weiteren Beleg. Denn Dutschke hatte im Dezember 1968 im Spiegel einen Brief für die Herren der anderen Seite publiziert, mit dem er einerseits den mit ihm befreundeten Komponisten Hans-Werner Henze vor Verleumdungen in Schutz nehmen, andererseits aber zu einem Rundumschlag gegen angebliche Lügen und Halbwahrheiten der Spiegelmaschinerie ausholen wollte. Darin kam er auf seinen Freund Niromant zu sprechen und schrieb über den Schah in dem bereits bekannten Tenor: Ihn hätten wir erschießen müssen. Das wäre unsere menschliche und revolutionäre Pflicht als Vertreter der neuen Internationalen gewesen. Nun erschien ihm die Ermordung des Diktators aber gar als ein humanitärer und revolutionärer Akt, in gewisser Weise als eine moralische Selbstverpflichtung. Die Tatsache, dass jemand, der erst wenige Monate zuvor selbst Opfer eines Attentats geworden war, sich in aller Öffentlichkeit für die Verübung eines solchen Aktes gegen einen Machthaber aussprach, hat in diesem Fall oder seinen Anhängern ebenso wenig zu irgendwelchen Reaktionen geführt, wie in dem seines erwähnten zur Voltaire-Flugschrift verfassten Vorwortes. Noch einmal zurück ins Jahr 1967. Während der Todesschütze Kuras am 21. November vom Landgericht Moabit vom Verdacht der fahrlässigen Tötung freigesprochen wird und damit in erheblichen Teilen der Öffentlichkeit Ungläubigkeit wie Empörung auslöst, hat sich Nader Alikai bereits vor demselben Landgericht nach § 315b des Strafgesetzbuches wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten müssen. In der Anklageerhebung über den Zwischenfall, der sich am Morgen des 3. Juni um 10.30 Uhr in der Dudenstraße abgespielt hat, heißt es: Das Fahrzeug wendete und stieß in der Folge gegen einen abgestellten Pkw, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Das Fahrzeug BLZ 328 war zuletzt auf den Namen des Beschuldigten zugelassen, aber seit dem 27.04.1966 wegen technischer Mängel stillgelegt. Es war mit einer technischen Vorrichtung versehen, die es ermöglichte, es mittels Fernsteuerung in Bewegung zu setzen. Das geschah bei der Annäherung der zum Flugplatz fahrenden Kolonne. Durch den Lenkeinschlag bedingt kam es zu der erwähnten Kollision und infolge der hierdurch unterbrochenen Fahrbewegung zu keiner Beeinträchtigung der Sicherheit der Kolonne. Sprengkörper waren nicht eingebaut. Am 10. November 1967 ist Alikai von der Großen Verkehrsstrafkammer beim Berliner Landgericht wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu einem Jahr Führerscheinentzug und zu einer 8-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Weil er durch seine Untersuchungshaft bereits 4 Monate abgesessen hat, wird ihm der Rest für 4 Jahre auf Bewährung erlassen. Alikai wird noch im Gerichtssaal auf freien Fuß gesetzt. Erstaunlich am strafrechtlichen Umgang mit dem Fall, der Anklageerhebung und dem Urteilsspruch sind 2 Aspekte. Zum einen, dass die Attacke auf den Fahrzeugkonvoi lediglich als Verkehrsstörung angesehen wurde. Und zum anderen, dass dem Angeklagten mit seiner Verurteilung die Hälfte seiner Strafe auf Bewährung erlassen und er postwendend freigelassen worden war. Das erweckt ganz den Anschein, dass man mit Alikai besonders glimpflich hatte umgehen wollen. Warum aber? Und die noch grundsätzliche Frage lautet: Was hat dieses Pseudo-Attentat, das im Vergleich zu dem ursprünglich geplanten Vorhaben nichts anderes als eine Farce war, eigentlich zu bedeuten? Der Politologe und Historiker Harald Möller, der in den letzten Jahren eine umfangreiche 3-bändige Sammlung von Dokumenten zum damaligen Staatsbesuch des Schahs vorgelegt hat, schließt in seinen Überlegungen nicht aus, dass sich hinter der von Alikai durchgeführten, an Merkwürdigkeiten kaum zu überbieten Aktion nicht etwa iranische Oppositionelle, sondern so wörtlich Akteure aus dem staatlichen Sicherheitsspektrum verborgen hätten. Dieser Gedanke ist schon deshalb nicht so leicht als bloße Spekulation zurückzuweisen, weil es ja kurz zuvor im Mai 1967, wie bereits hier auch geschildert, eine entsprechende Aktion des iranischen Geheimdienstes SAVAK gegeben hatte. Manches am Fall Alikai erinnert jedenfalls an den Fall Razavi. Bis hin zu der Art und Weise, wie deren jeweiligen Aktionen vor Gericht heruntergespielt worden sind und die beiden Angeklagten zu Strafen verurteilt worden, mit denen sie sofort und umgehend die Freiheit erlangen. Sollte Nader Alikai, über dessen weitere Biografie, außer einem gegen ihn im Februar 1968 durchgeführten Prozess nichts bekannt ist, ebenfalls für den SAVAK gearbeitet haben, dann wäre die Frage aufzuwerfen, ob nicht seine Kontaktaufnahme mit Exil-Iranern, um diese für eine Unterstützung eines angeblichen Mordkomplotts zu gewinnen, ebenfalls dazu hätte dienen sollen, Schah-Gegner wie Nirumand und Dutschke und andere mehr zu diskreditieren und auf diese Weise unglaubwürdig zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Politikwissenschaftler Wolfgang Krauser über den Attentatsversuch auf den Schah von Persien am 3. Juni 1967. Er hat seinen Vortrag am 1. Juni 2017 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.